Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von rpa1.
Wie wohl fühlen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz? Was macht unser Bundesland aus? Was ist das Besondere? Ja, und was kann eine Landesregierung tun, damit sich die Menschen hier glücklich fühlen, damit sie vielleicht auch glücklich werden? Und was kann sie tun, um das Vertrauen der Bevölkerung zu halten oder zurückzugewinnen? Oder wünschen sich viele Menschen vielleicht einfach nur, dass sie gehört werden? Wir haben vor etwa einem Jahr entschieden, wir hören zu. Wir wollen hören, was die Menschen bewegt und haben deshalb den Rheinland-Pfalz-Report ins Leben gerufen. Eine große Umfrage im Land. Und damit willkommen zu diesem besonderen Podcast heute. Rheinland-Pfalz-Report, das bedeutet, wir haben über 4000 Menschen im Land gefragt innerhalb von 12 Monaten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die Rheinzeitung und rpa1, denn wir haben uns zusammengetan mit dem renommierten IFAK, Meinungsforschungsinstitut. Ja, und rausgekommen sind ganz aufschlussreiche Ergebnisse, die wir heute zusammentragen wollen und sie auch ein Stück weit weiterleiten wollen an die Politik, an die neue Landesregierung in Mainz, mit der Bitte, sich das mal anzuschauen und die Wünsche der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ernst zu nehmen. Und ich begrüße zu diesem Podcast den Chefredakteur der Rheinzeitung, Lars Hennemann. Hallo, Herr Hennemann.
Hallo, schön, dass ich heute wieder hier sein darf.
Und den Programmchef von rpa1, Andreas Holz. Hallo.
Hallo Jens.
Wir beginnen ja ganz nah bei den Menschen da draußen, denn darum soll es ja am Ende auch gehen. Herr Hennemann, ein ganz wichtiges Ergebnis dieses Rheinland-Pfalz-Reports war, die Menschen in Rheinland-Pfalz, die lieben ihre Heimat.
Ja, und das ist auch gut so. Jetzt könnte man sagen, es ist wenig überraschend, dass sie es tun. Jetzt haben wir es ja in allen vier Wellen, die wir abgefragt haben, auch wirklich sehr qualifiziert zurückgespielt bekommen. Also das ist ja nicht nur, kommen wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen mehr im Detail zu, ich wohne da gerne, wo ich wohne, oder ich tue Dinge in meinem unmittelbaren Umfeld gerne, weil es eben das unmittelbare Umfeld ist. Das hat man ja auch wirklich dann mit ein paar Spiegelstrichen zurückgeschrieben bekommen. Ich glaube, das ist schon eine echte Wärme, eine Herzenswärme, eine Liebe zur Heimat, die da aus diesen ja eigentlich dürren Zahlen rausspricht. Aber schön, dass das so gekommen ist. Man Absolut. Muss ja einmal fragen, um es zu sehen.
Genau. Und das Besondere im Vergleich auch zu anderen Bundesländern ist aber, Andreas Holz, die Region scheint ganz besonders wichtig zu sein. Es ist vielleicht noch nicht mal so das Bundesland als Ganzes, sondern es ist vor allem die Region. Was haben wir da für Erkenntnisse geliefert bekommen?
Das ist wirklich sehr spannend. Also man macht ja immer so ein bisschen Rheinland-Pfalz, das Bindestrich-Bundesland, du hast es eben gesagt. Und es gibt dieses Bundesland gar nicht. So würde ich das gar nicht sehen. Aber es ist schon spannend zu sehen, dass die Gewichtung eigentlich sehr spannend zu sehen ist. Wenn man die Menschen fragt, wo fühlen sie sich denn verwurzelt, wo fühlen sie sich verbunden, dann sagen sie zuerst einmal, naja, ich fühle mich meiner Region verbunden. Also diesem Umkreis von 50 Kilometer um mich herum. Als zweites kommt dann, ich fühle mich als Deutscher. Da müsste man ja eigentlich denken, okay, zuerst kommt jetzt das Bundesland oder vielleicht der Ort oder so. Nein, es ist Deutschland. Ich fühle mich als Deutscher. Auf Platz drei dann der Ort, in dem ich mich niedergelassen habe. Auch das ist sehr spannend. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu. Dann kommt Rheinland-Pfalz. Dann bin ich ein Rheinland-Pfälzer und ganz am Schluss bin ich Europäer. Wobei da auffallend ist, dass es vor allen Dingen die Jungen sind, die wir befragt haben, also so die 16- bis 29-Jährigen, die Europa dann doch schon wieder ein bisschen besser und ein bisschen wichtiger finden, als dann die älteren Generationen. Also die Region ist das Bestimmende in diesem Bundesland. Rheinland-Pfalz ist ein Land der Regionen.
Und trotzdem wollten wir es noch ein bisschen genauer wissen, was die Heimatliebe in Anführungszeichen angeht, Herr Hennemann. Sicherheitshalber haben wir nämlich auch die Gegenfrage gestellt. Würden Sie lieber in einem anderen Bundesland leben? Was haben die Menschen uns gesagt?
Ja, da gab es ja auch ein sehr eindeutiges Ergebnis. Drei Viertel haben gesagt nein, beziehungsweise ein Viertel kann sich das zumindest oder konnte sich das zumindest ganz grundsätzlich vorstellen. Ich finde auch, das ist ein sehr deutlicher Wert. Und ob ich am Ende erstmal Pfälzer oder Westerwälder, Mainzer, Moselaner oder in einer anderen Region mich verbunden fühle und dann aber auch dem Bundesland, ich sehe da jetzt gar nicht so den großen Gegensatz, sonst wäre diese 75%, die sagen, nein, ich lebe schon ganz gerne in diesem Bundesland Rheinland-Pfalz, dann wäre das eine andere Zahl gewesen.
Absolut, aber wir sehen, die Menschen denken in diesen Regionen, orientieren sich vielleicht auch ein bisschen an den großen Städten, die ja eher außerhalb liegen, an den Grenzen, egal ob Trier, Ludwigshafen, Mainz oder ein Stück weit auch Koblenz, der Sitz der Rheinzeitung. Also das spielt eine große Rolle in Rheinland-Pfalz und damit kommen wir dann eigentlich auch schon zu unserem zweiten Punkt, der mit der Verbundenheit zu tun hat. Da geht es nämlich um das Sicherheitsgefühl und um die Lebensqualität. Auch das wollten wir im Rheinland-Pfalz-Report abfragen. Verbundenheit, ja, Lebensqualität, das sind zwei Themen, die Hand in Hand gehen. Und Andreas Holz, der Rheinland-Pfalz-Report, zeigt, es gibt schon erhebliche Unterschiede, was die Lebensqualität angeht, jedenfalls was die Leute uns gesagt haben, vor allem wenn wir uns die großen Städte in Rheinland-Pfalz anschauen.
Das ist natürlich, glaube ich, die spannendste Frage. Welche Stadt in Rheinland-Pfalz hat eigentlich die Nase vorn?
Ja.
Also auf Platz 1. Nee, fangen wir umgekehrt an, oder? Komm, wir fangen umgekehrt an.
Ja.
Also, Platz, wir haben die großen Städte gefragt. Das sind Trier, Koblenz, Mainz, Kaiserslautern, Ludwigshafen. Wenig überraschend, glaube ich, ist, wenn ich sage, auf dem 5. Platz ist Ludwigshafen als die Stadt, mit der die geringste Lebensqualität beigemessen wird.
Ja, das ist so ein bisschen natürlich auch, ne, das Klischee.
Das ist A, das Klischee, Ludwigshafen, die Arbeiterstadt, aber das ist natürlich auch die aktuelle Situation, die einfach die ist.
Baustellen.
Dass, ja, also diese Stadt wird gerade kernsaniert in den nächsten 12 Jahren und alles wird abgerissen, kein Stein bleibt gefühlt auf dem anderen. Das schlägt sich da natürlich nieder, das kann man von außen sehen. Hässlichste Stadt Deutschlands, also wir kennen ja die Schlagworte alle. Platz 4 ist dann Kaiserslautern, die Stadt in der Westpfalz, die dann diesen Platz für sich 17% sagen, das ist die Stadt mit der meisten Lebensqualität. Das ist jetzt nicht ganz so viel. 11% sind es in Ludwigshafen. Platz 3 ist dann Trier. Auf Platz 2 dann Koblenz, Herr Hennemann. Und Platz 1 nimmt unangefochten dann unsere Landeshauptstadt ein, also Mainz.
Ja, überraschend für Sie, Herr Hennemann.
Also ich kenne beide Städte, Mainz, wo ich sehr lange gelebt und gearbeitet habe und aktuell Koblenz gut genug, um zu sagen, das eine, nämlich Mainz, überrascht mich nicht. Es ist einfach eine fantastisch lebensfreudige, vielfältige, sehr studentische Stadt, aber Koblenz ist ja relativ dicht hinten dran, wundert mich auch nicht, möchte aber ganz generell auch nochmal eine Lanze für die anderen Städte brechen. Also es drückt sich ja auch in der Zuspruch zu dieser Region aus. Also ich bin Kind Westdeutschlands. So dieser raue Charme, den man an der einen oder anderen Stelle, das darf man nicht zu sozialromantisch sehen, aber einfach so über so eine Stadt wie Ludwigshafen dann auch so aus der gepflegten Halbdistanz drüber zu bügeln. Hinfahren, anschauen, eine eigene Meinung bilden ist immer das Beste. Mit Sicherheit gibt's auch in Ludwigshafen oder in Kaiserslautern tolle Ecken, tolle Menschen, tolle Sachen. Aber natürlich freut mich Koblenz, klar, so viel Lokalpatriotismus. Bei den 50-Jährigen ist ja Koblenz sogar auf Platz 1. Es sind die Jüngeren,
genau,
die Mainz dann am Ende in der Gesamtheit auf Platz 1 gehievt haben. Aber es überrascht mich nicht und bei allen anderen sage ich, freut euch und fahrt hin und schaut euch das selber an.
Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe lange in Trier gewohnt. Ich hätte Trier gerne ein bisschen weiter vorne gesehen. Die Nähe zu Luxemburg finde ich da tatsächlich eine ganz große Bereicherung, also auch was kulturelle Veranstaltungen angeht. Aber nun ja, es kann nicht jeder auf Platz 1 lassen.
Ist, ja. Was genau. Ich wirklich spannend finde, ist ja, dass Mainz eigentlich durch die Bank auf Platz 1 kommt, also in den Altersgruppen, egal ob jung oder alt, die sagen, also Mainz ist eigentlich die Stadt mit der meisten Lebensqualität. Bis auf die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen, die tatsächlich sagen, also die Stadt, es ist hauchdünn, aber die sagen, die Stadt mit der meisten Lebensqualität, das ist Koblenz.
Es ist schon schön da.
Ja.
Und nicht nur schön, da gibt's viel zu entdecken. Ja.
Haben Sie eine Idee, wo das herkommt, warum das ausgerechnet diese Altersgruppe ist, die sagt, Koblenz, das ist eigentlich das Beste, die lebenswerteste Stadt in ganz Rheinland-Pfalz?
Gut, also zum einen ist natürlich die Umgebung. Also ich sage immer, ich arbeite da, wo andere Leute Urlaub machen. Und das ist ja keine Fiktion. Also wenn man dann mal das Mittelrheintal, die Mosel und die Stadt selbst, also eine Stadt an einem Fluss ist ja immer toll, siehe Mainz oder andere, eine Stadt an zwei Flüssen, das gibt's nicht oft. Und dann mit der Umgebung, dann hat sich sehr viel getan über die Buga oder auch die ganzen touristischen Entwicklungen. Und dann bin ich ja auch irgendwo in der Zielgruppe. Das sind ja nun tendenziell, muss man immer aufpassen mit dem Pauschalisieren, aber tendenziell eher so die Jahrgänge, die dann sagen, ich fahre da mal hin, ich schaue mir das an und ich lass dann auch mal ein paar Euro da, sei es in einem Hotel oder bei kulturellen Angeboten oder fahr dann mit der Seilbahn auf Ehrenbreitstein hoch. Dann bin ich ja eher in der Alterskohorte unterwegs als, sagen wir mal, in der studentischen Altersgruppe.
Die dann in Mainz eher wiederum
zum Beispiel,
stärker repräsentiert ist. Das könnte das ein bisschen erklären. Auf jeden Fall, wir haben tolle Großstädte in Rheinland-Pfalz, auch tolle andere Städte. Und wenn es noch ein paar mehr gibt, dann wäre Ludwigshafen vielleicht auch nicht auf dem letzten Platz.
Ja, wobei man da ja auch wirklich sagen muss, also ich meinte, dass Sie haben vollkommen recht, Herr Hennemann, das sollte man auch durchaus anerkennen, was in dieser Stadt da gerade passiert. Also das muss man erstmal finden, eine Stadt, die sich quasi komplett um, keine Ahnung, 500 Meter
Megaprojekt,
näher an den Rhein schiebt, alle Brücken abreißt sozusagen, um neue Stadtviertel aufzubauen und so. Und man sieht ja auch das ganze Viertel da entlang der Rheinallee, also entlang des Rheins von der Rheingalerie, ehemaliger Zollhof, wo früher einfach eine Mauer war. Man hat den Rhein gar nicht gesehen. Da gibt es offene Zugänge und eigentlich schon einen schönen Boulevard da dann runter in Richtung Altrip, in die Richtung geht das da. Also da passiert schon sehr viel. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie das nun sein wird, wenn jetzt diese Hochstraße tatsächlich abgerissen ist und ein neues Stadtviertel da entstanden ist, da ist schon viel Potenzial. Und wer weiß, wie wir dann in 12 Jahren, wenn das Ganze mal fertig ist, auf diese Stadt gucken. Also da breche ich doch auch mal eine Lanze für Ludwigshafen und den Mut zu haben, da baggern wir mal, was das Zeug hält. Was natürlich in Trier immer so eine Sache ist, ob ich in Trier den Bagger losfahren lasse, weil das
bevor man
dann
irgendwas findet, ne?
genau. Also bevor bei den nächsten römischen Tempel dann quasi die Bauarbeiten auffällt für die nächsten
und
20
eine
Jahre.
Eine der Top-Rooftop-Bars im ganzen Land ist in Kaiserslautern, oben auf dem Dach der Stadtverwaltung, 22. Stockwerk, wenn da die Sonne scheint, genial. Natürlich mit freiem Blick auf den Betze.
Natürlich. Jede Stadt hat's. Und ob Ludwigshafen aufholt in 12 Jahren, das werden wir dann im Rheinland-Pfalz-Report 2038 vielleicht lesen. Müssen wir abwarten. Ein anderes Thema, was die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sehr beschäftigt, auch das hat der Rheinland-Pfalz-Report gezeigt, ist das Thema Sicherheit. Hängt natürlich auch damit ein bisschen zusammen. Wie wohl fühle ich mich in meiner Stadt, in meiner Nachbarschaft, in meiner Umgebung? Auch da haben wir spannende Ergebnisse bekommen. Was sagen die Rheinland-Pfälzer?
Ich würde sagen, die schönste Nachricht ist, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sich erstmal mehrheitlich einigermaßen sicher fühlen in Rheinland-Pfalz. Und vor allen Dingen finde ich, ist es schön zu sehen, dass sie sich in ihrem direkten Umfeld sicher fühlen. Also wenn wir uns die Nachbarschaft zum Beispiel anschauen, da sagen 79%, da fühle ich mich eigentlich sicher. Im öffentlichen Raum allgemein, also die Umgebung, in der ich mich aufhalte, wenn ich durch die Stadt laufe, wenn ich unterwegs bin, 45%. Öffentliche Veranstaltungen, 43%, das ist auch noch gut. Es gibt einen Wert, der kommt auf den letzten Platz und ich glaube, der muss allen zu denken geben, vor allen Dingen dann auch der neuen Landesregierung. Das ist die Frage der Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da sind es dann tatsächlich nur 40%, die sagen, da fühle ich mich sicher. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir uns schon angucken, was ist das eigentlich, was den öffentlichen Personennahverkehr zu einem Ort macht, in dem ich mich von allen Lebenslagen her betrachtet eigentlich am unsichersten fühle. Und das ist klar, sind jetzt nicht nur, es ist, teilt sich relativ auf in Männer und Frauen, das ist gleich, aber auch über die Altersgruppen hinweg ist es so, dass der öffentliche Personennahverkehr eben so eine Schwachstelle ist. Natürlich, glaube ich, wir haben alle den Vorfall im Februar, glaube ich, noch im Kopf, Landstuhl. Dieser Bahnmitarbeiter. Gerade die Bahnhöfe oder auch diese Umstiegplätze, Berliner Platz in Ludwigshafen, das sind natürlich Räume, in denen ja auch viel los ist und auch viel passiert. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, über den man nachdenken muss, den man sich genau anschauen muss.
Sicherlich nicht nur ein Thema in Rheinland-Pfalz, bundesweit ein Thema. Auf der anderen Seite, ja, will die Politik oder wollen wir sicher auch als Gesellschaft, dass die Menschen umsteigen, dass mehr Leute Bus und Bahn fahren, aber da muss natürlich dann auch irgendwas passieren. Da muss, wir wollen nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, aber viele Menschen haben ein ungutes Gefühl. Ich kenne es aus dem Bekanntenkreis, wo die sagen, könnten eigentlich mal eben nach Frankfurt oder Saarbrücken mit der Bahn fahren, lieber nicht. Wir fahren doch mit dem Auto. Also das wäre auf jeden Fall ein Auftrag an die Politik, da hinzuschauen.
Auf jeden Fall. Also ich meine, Es ist ein Land, Rheinland-Pfalz ist ein Land, das eben auch sehr ländlich in aller Bedeutung dieses Wortes geprägt ist. Da ist es natürlich für die Politik eine große Aufgabe, den öffentlichen Nahverkehr, egal ob man das jetzt über Züge oder Busse abbildet, erstmal darzustellen. Das ist schon schwierig genug. Auch das ist ein Auftrag, den ich ganz klar aus unserem Zahlenwerk herauslese. Aber wenn der Zug mal fährt oder wenn der Bus mal fährt, dann hat man es ja noch nicht geschafft. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, aber auch in den Wahrnehmungen derer, die wir befragt haben, ist ja auch der Raum unmittelbar, bevor ich in den Zug einsteige oder bevor ich in den Bus einsteige, wo ich mich aufhalte, wo ich warte, bis der Bus losfährt oder bis der Zug ankommt, der zählt ja auch dazu. Das sind ja diese klassischen Angstträume und das spiegelt sich in den Zahlen auch ganz klar wider. Und da muss was getan werden. Nur im Abbilden eines Fahrplans haben wir es noch nicht geschafft. Also das zeigt sich ganz klar.
Ganz eindeutige Zahlen, die wir da bekommen haben. Das nächste große Thema in unserem Rheinland-Pfalz-Report, das Thema Wirtschaft. Wir haben, glaube ich, alle mitbekommen, die Lage ist schwierig geworden. Die wirtschaftliche Situation in ganz Deutschland ist sehr angespannt. Mit Corona hat alles angefangen, dann kam der Krieg in der Ukraine. Inzwischen gibt es einen weiteren Krieg im Iran, der uns an vielen Stellen zu schaffen macht, der Wirtschaft auch in Rheinland-Pfalz zu schaffen macht. Die Zahlen aus diesem Iran-Konflikt haben wir jetzt noch gar nicht erhoben im Rheinland-Pfalz-Report und trotzdem, Herr Hennemann, sind die Zahlen auch hier oder die Erkenntnisse auch hier eindeutig? Die Menschen, die Unternehmen machen sich große Sorgen.
Zu Recht auch, weil ohne Wirtschaft ist alles, was wir uns sonst so wünschen, auch mal ganz schnell nichts, weil irgendjemand muss es bezahlen. Und die Menschen sind auch realistisch in ihren Erwartungen. Also sie sagen zum einen, wir haben da Sorgen, das sieht man auch. Wir erwarten auch nicht, dass es schlagartig besser wird. Aber wir adressieren schon klar die Verantwortlichkeiten, wer denn dafür zu sorgen hat, dass es zumindest langsam, aber stetig, also Wirtschaft ist ja auch viel Psychologie, wenn du glaubst, dass es dir gelingt oder dass es uns gemeinsam als Gesellschaft, wir machen ja hier kein stumpfes Politikbashing, das ist ja auch nie Ziel des Rheinland-Pfalz-Reports gewesen. Wir fragen, bekommen Antworten und überlegen dann auch ein Stück weit, für wen gilt das alles? Natürlich kann auch die Politik an der Stelle sich nicht aus der Verantwortung nehmen, tut sie ja auch gar nicht. Aber es muss dann mal im Gefühl der Menschen, die wir gefragt haben, wieder ein Stück weit aus dieser Negativspirale rausgehen und dann gehen einem manche Dinge vielleicht auch leichter von der Hand.
Ist wahrscheinlich nicht immer die Landesregierung in Mainz, die alles regeln kann, gerade wenn es um große internationale Konflikte geht, aber am Ende geht es in Richtung Politik allgemein.
Ich finde spannend, wenn man sich auch hier nochmal die Altersgruppen anschaut. Na, das eine ist ja das übergeordnete Ergebnis und da haben wir einen Wert von 53% gesamt, die sagen, naja, für die persönliche wirtschaftliche Lage, da ist der Staat, die Politik, die Bundesregierung schon verantwortlich. Genauso viele sind es aber auch, die es bei sich selbst sehen, 53%, die
das
sagen,
das ist wirklich eine der überraschendsten Erkenntnisse.
Genau, also dafür bin ich ja selber verantwortlich. Und wenn man sich dann tiefer mal in diese Altersgruppen reinbegibt, dann finde ich, wird da ein total spannendes Bild raus, was diese Psychologie so ein bisschen erklärt, über die wir gerade gesprochen haben, weil es sind im Prinzip diese so die arbeitende Bevölkerung, so jeder, der in diesem Spannungsverhältnis Familie, Beruf, gesellschaftliches Leben steht, in der Mitte des Lebens steht. Da sind die Werte derjenigen, die sagen, der Staat muss da ein bisschen was tun. Der Staat ist dafür schon verantwortlich, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, die Richtung vorzugeben, die Entlastungen an den richtigen Stellen einzusetzen. Also da sind die Werte besonders hoch. Ja, und das, finde ich, zeigt sehr deutlich, wo dann doch so dieses Spannungsverhältnis, dieses Psychologische gerade ist. Wir brauchen Signal für die Wirtschaft, wir brauchen das Gefühl, dass sich was tut und dass es vorwärts geht, weil die Leute schon verunsichert sind.
Ja. Und das passt aber original für mich in meiner Wahrnehmung auf zu den anderen Zahlen, die wir oder auch diesem Bekenntnis zur Heimat oder zur Region oder gerne auch zu Rheinland-Pfalz als Ganzem. Ich lebe gerne hier, ich wohne gerne hier, ich trete hier auch an mit meiner Arbeit, mit meiner eigenen Leistungen, die ich gerne einbringen will. Das passt wirklich genau zueinander, nur der Rahmen muss halt auch passen. Also ich will mir gerne selbst helfen, aber als jemand, der hier in dem Land gerne lebt und arbeitet, aber der Rahmen muss halt passen. Das sieht man sehr deutlich.
Wir haben weitere allgemeine Themen, so nenne ich sie jetzt mal, in unserem Rheinland-Pfalz-Report abgefragt, wollten wissen, ja, wie fühlen sich die Menschen, wie leben sie in Rheinland-Pfalz? Und so eine ganz allgemeine Frage ist die Frage, sind die Menschen eigentlich glücklich? Also mal ganz unabhängig davon, wie sie sich diesem Land verbunden fühlen oder ob sie zufrieden sind mit ihrem Job, sind sie glücklich? Ganz allgemein, was kam daraus, Andreas Holz?
42% sagen, ich bin glücklich.
42?
42. Und dann gibt es 47%, die sagen, ja, also prinzipiell geht's mir eigentlich gut. Und nur 11% sind diejenigen, die sagen, nee, also mir geht's leider überhaupt nicht gut. Der Wert ist viel zu hoch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist der Rheinland-Pfälzer jemand, der bereit ist, die Dinge anzupacken und realistisch zu sehen und zu sagen, yo, da passt das eigentlich mit rein. Es gibt so eine Generation, auch da nochmal, die mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, guck mal, das ist irgendwie spannend. Also wo ist eigentlich der Gap am größten? Wo sind eigentlich die meisten Glücklichen und wo gleichzeitig die meisten Unglücklichen? Und das sind die 30- bis 39-Jährigen. Also diejenigen, die dann geboren sind zwischen 1987 und 1996, wenn ich richtig gerechnet habe. Also da könnte man sich schon die Frage stellen, was ist denn da? Also auf der einen Seite gibt es da wohl welche, die wirklich Gewinner sind irgendwie mit der Lebenssituation. Und dann gibt es welche, die dann auch irgendwie gar nicht so genau wissen, wo es da so hingeht. Und das ist ja eigentlich, wenn man sich jetzt mal so die Jahreszahlen, die Geburtsjahrgänge anguckt, weiß ich, mir fällt dazu Digital Native ein, mir fällt dazu digitale Revolution ein, mir fällt dazu ein, das sind die, die noch analog groß geworden sind und irgendwann dann das Handy in der Hand hatten. Ja.
Könnte natürlich aber auch mit der wirtschaftlichen Situation
stimmt,
irgendwie eine Rolle spielen. Also an der Stelle
ist gerade die Generation, die sich was aufbaut, die
gucken
vorankommen
müssen,
muss.
Wie geht's weiter, ne?
Ja.
Also die Älteren, die sagen, okay, irgendwie kommen wir da noch durch, aber in dem Alter ist es so, ja, da gibt's welche, denen geht's gut und vielleicht andere, die sich große Sorgen gerade machen, ob das alles so funktionieren wird.
Also ich finde ja auch diese 42, die sagen, ich bin glücklich. Das ist ein irrer Wert.
Absolut.
Also jemand, der von sich selbst sagt, ich bin glücklich aufgrund meiner Lebensumstände, hängt ja auch von anderen Faktoren ab. Man ist gesund, man hat Freunde, Familie, aber man hat eben auch sein wirtschaftliches Auskommen oder man lebt in einem Land, was einem auch Spaß macht, so zu leben, wie man lebt und nimmt das zur Kenntnis und ist glücklich. Das ist ein irrer Wert, teile aber vollkommen den Befund, diese 11%, aber auch, sagen wir mal, dieser gemischte Wert, so im Großen und Ganzen. Denk mal, so viel spoilern darf man ja, wir wollen ja weitermachen mit dem Rheinland-Pfalz-Report. Auch da steckt ja ein Auftrag an die Politik drin. Wir werden sehr genau beobachten, wie sich das entwickelt. Also das klingt so nach so einer Larifari-Frage. Erstens war es keine Larifari-Frage, es war nicht Larifari gemeint. Es ist eine brettharte Währung. Jemand, der glücklich ist, der verhält sich auch anders als Wähler, als Wählerin, als Mitmensch, als jemand, der sich ehrenamtlich engagiert oder eben nicht, oder der, weil man eben unglücklich ist und das darf man nicht kleinreden, sagt, ich krieg das einfach nicht hin, weil ich so einen Ballast mit mir rumschleppe. Und wenn sich dieser Wert oder diese Werte, was wir nicht hoffen, aber wenn die sich jetzt irgendwie verändern sollten, dann liegt genau da der Auftrag an die Politik, dafür zu sorgen, dass die Werte eben sich eher in die andere Richtung verschieben, dass noch mehr Menschen glücklich sind oder wenigstens teilweise. Das ist eine brettharte Währung für die Gesellschaft, finde ich.
Ja, der Wert sollte sich im Prinzip dann verbessern, wenn man die Dinge anpackt, die den
ganz
Menschen
genau
da am Herzen liegen.
Ganz
ja,
genau,
das würde ich teilen.
Zum Glücklichsein gehört, naja, auf der einen Seite wirtschaftliche Situation, es gehört auch vielleicht Gesundheit oder die Lebensumstände, aber natürlich auch Freizeitbeschäftigung. Fühle ich mich denn wohl in meiner Region? Kann ich da all das machen, wo ich Lust drauf habe? Auch das haben wir die Menschen gefragt. Und da gab es, was die Leute so in ihrer Freizeit machen, die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, ein schönes Ergebnis für Radiosender.
Das stimmt. 77% hören mehrmals in der Woche oder sogar täglich Musik.
Ja,
wunderbar. Das ist natürlich wunderbar. Das freut uns natürlich sehr als Radiomacher. Ja, wir sind ja auch ein feierfreudiges Volk. Also wenn wir auf ein Fest gehen, da ist ja da auch viel Musik. Also so.
Absolut.
Denke ich, da sind wir ja vorne mit dabei. Auf Platz 2 kommen dann die sozialen Netzwerke, die mehrmals oder regelmäßig genutzt werden. Platz 3 sind dann Filme und Serien. Und dann gibt's aber ein ganz, was soll ich sagen, da gibt's eigentlich eine, dann gibt's einen richtigen Abbruch. Also dann tut sich erstmal wirklich lange nichts. Das ist mal, also wir sind da in den 70er Werten. Und dann mit 36%, dann kommt erst Platz 4, ist treiben Sie Sport und Fitness. Also das ist dann das Nächste, was kommt.
Gut, da ist auch Luft nach oben, das können wir nicht der Politik in die Schuhe schieben.
Nein, das ist immer selber gefragt, genau. Und dann aber also auf den hinteren Plätzen dann Bücher lesen, Freunde treffen, finde ich mit 29% eigentlich ein bisschen niedrig.
Ja.
Dafür, dass wir eigentlich so viel feiern.
Stimmt.
Und so.
Und ein geselliges Land sind.
Das könnte ja so ein Appell an alle sein, an uns alle sein. So, trefft euch öfter mit Freunden. Wir haben übrigens nicht nur gefragt, trefft ihr euch analog mit Freunden? Wir haben auch gefragt, trefft ihr euch online mit Freunden?
Okay.
Also wir haben alles eingeschlossen, online oder analog. Und Videospiele, Computerspiele ist dann halt auch noch
ein Thema. Aber Social Media, Entschuldigung, Platz 2?
Also, Stichwort Sport, also nur um einzuhaken. Ja, das liegt natürlich erstmal an jedem selber, dass man irgendwie sagt, ich will da jetzt auch aktiv werden. Aber ist ein Schwimmbad Luxus?
Absolut.
Oder gehört es auch zu einer Daseinsvorsorge? Ist eine Turnhalle, wo es durchs Dach regnet und die deswegen nicht mehr benutzt werden kann, muss man die so hinnehmen? Dann muss man gucken, kann sich eine Kommune das nur leisten oder sagt die nee? Also auch da, der Sport wird an der Stelle oder die Möglichkeit, sich sportlich in der Freizeit zu betätigen. Klar, ich kann auch wandern gehen oder so Fahrrad fahren, da muss ich mir ein Fahrrad kaufen, da brauche ich für der Staat nicht unbedingt für. Vorzugsweise wäre es natürlich gut, wenn es dann auch irgendwie Radwege gibt, die ich mit Spaß nutzen kann. Also so ganz frei
absolut
davon ist das nicht.
Ja, auch hier ein kleiner versteckter Auftrag oder Fingerzeig in Richtung Politik. Eine Nachfrage noch, Herr Hennemann, Social Media, Rheinland-Pfalz, Platz 2 haben wir gehört. Könnte man jetzt erstmal denken, viel Gegend mit angeblich nicht so doller Versorgung, aber das ist mittlerweile nicht mehr das ganz große Problem.
Nee, ist es auch nicht. Also bis auf wenige Ecken, aber diese noch zu früheren Zeiten beklagten Löcher auf der Landkarte, wo dann eben keine vernünftigen Leitungen oder Funkstrecken waren und nur Klingeldraht irgendwie war, die gibt's ja kaum noch. Da ist es für mich eher ein anderes Thema in der Nutzung von Social Media. Also wie gehen wir denn so didaktisch, bildungspolitisch mit sowas um? Aber da machen wir natürlich jetzt ein ganz weites Feld auf.
Das wird mit Sicherheit auch nochmal in den nächsten Jahren wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen, dieses Thema. Ein Aspekt noch, haben wir auch gefragt, shoppen, einkaufen gehen. Auch da spielt online mittlerweile eine große Rolle und auch in Rheinland-Pfalz. Wie sieht's da aus?
Ziemlich ausgewogen. Also der stationäre Einzelhandel spielt noch eine Rolle. Vor allen Dingen der Lebensmittelladen. Also die Frage, wo kaufe ich eigentlich meine Lebensmittel ein? Da ist die Antwort sehr eindeutig. Also sind wir bei weit über 90%.
Über 90%.
Fast 100% eigentlich. Mhm. Also Lebensmittel, das ist wirklich was vor Ort gekauft wird und was dann auch ein Auftrag eigentlich nochmal ist an die Politik. Also wir müssen dafür sorgen, dass Lebensmittelgeschäfte auf jeden Fall in ausreichender Entfernung und ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Darüber hinaus aber alles, was darüber hinausgeht, also was jetzt nicht der tägliche Lebensmittelbedarf angeht, ist es ein sehr ausgewogenes Verhältnis. 82% Einzelhandel shoppen, 78% online shoppen. Und dann gibt's dann auch da so eine Trennlinie zwischen, die zwischen den Generationen verläuft. Das kehrt sich um bei den 30- bis 39-Jährigen, bei denen liegt der Online Shopping-Vorgang dann schon vor dem Einzelhandel. Bei denen, die über 50 sind, ist es dann noch der Einzelhandel, der da die Nase vorne hat. Also da verändert sich was. Da verändert sich rapide was. Und das wird eine spannende Entwicklung gerade, glaube ich, für die Mittelzentren dann werden in den nächsten 10 Jahren, zu gucken, wie können wir unsere Städte so attraktiv halten, dass die Menschen da noch hingehen, um sich mit Kleidung, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, zu versorgen oder wie erleben Sie dann eigentlich diese Städte, weil für den Lebensmittelladen brauchen Sie nicht in die Innenstadt, dann fahren Sie auf den Supermarkt vor der Stadtpresse.
Ja, oder das Thema ist ja auch schon längst da, ne? Was passiert mit dem Leerstand in den Fußgängerzonen, in diesen Mittelzentren oder kleineren Städten, das wird die Politik beschäftigen, das beschäftigt sie auch längst, manchmal gar nicht so einfach, da eine Antwort zu finden. Eine letzte Frage, ein letzter Aspekt noch unter der Rubrik Allgemeines, was wir die Menschen da draußen gefragt haben. Ehrenamt spielt in Rheinland-Pfalz eine ganz, ganz große Rolle. Rheinland-Pfalz ist wirklich ein Ehrenamtsland. Es gibt nur ganz wenige Bundesländer, wo sich so so viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Herr Hennemann, in welchen Bereichen, was liegt denn da so vorne laut Rheinland-Pfalz-Report?
Ja, das ging, glaube ich, relativ an den Klassikern erstmal entlang. Verein, aber auch eben so Feuerwehr, Katastrophenschutz und dann das Soziale kam auch vor, also eigentlich so die ganze Palette. Mhm. Aber da war dann nichts irgendwie in meiner Wahrnehmung, wo ich gesagt habe, da fehlt aber jetzt irgendwas, um Gottes Willen, was ist denn da los? Also es ist eigentlich so, wie man es erwartet, aber eben auf einem sehr hohen Level.
Aber Ehrenamt, wirklich ein ganz wichtiges Thema in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, es gibt Ediger Eller, wird immer zitiert, das Dorf an der Mosel, das, glaube ich, dreimal so viele Vereinsmitglieder hat wie Bürger. Aber das funktioniert natürlich, weil die Menschen in drei Vereinen im Schnitt sind. Also das ist, glaube ich,
ja,
so
der ein Verein als klassisches Gefäß. Also das zeigte sich deutlich, ja.
Genau, also das ist ein Thema.
Und da sind es vor allen Dingen, die Lanze will ich jetzt mal für die Jugend brechen, es sind vor allen Dingen die Jungen in Rheinland-Pfalz, die sich da ganz vorne mit engagieren in den Vereinen. Also wir haben ja auch wieder die Altersgruppen gefragt, wer engagiert sich denn? Und es sind die Jungen, die da die Nase vorne haben und sagen, ja klar, bringe ich mich ein. Logisch bringe ich mich ein. Das hat mich richtig gefreut.
Ich glaube, anders geht's auch nicht, wenn man so ein bisschen das Leben auch gerade in den ländlichen Regionen am Laufen halten will. Das gehört dazu, das war früher
weil
so.
Weil ich das will, weil ich meine Region liebe, weil ich da gerne lebe.
Also
versuche ich auch was zurückzugeben.
Bei der Eingangsfrage, ja. Wir haben einen letzten großen Themenbereich noch vor uns und das ist der Bereich, der das alles sozusagen irgendwie von oben ein bisschen steuert aus der Makroperspektive, nämlich das Thema Politik, ganz klar. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt hinter uns. Wir haben einen Wechsel an der Spitze der Regierung, das erste Mal seit 35 Jahren die CDU vorne. Gordon Schnieder, der neue Ministerpräsident im Land und eines hat unser Rheinland-Pfalz-Report ziemlich deutlich gezeigt, Herr Hennemann, die Menschen interessieren sich wirklich für Politik. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, das hat alles keine Rolle gespielt, sondern wir haben wirklich ein großes Interesse auch an dieser Wahl gehabt.
Ja, das ist ja erstmal ein sehr guter Befund. Also von Politikverdrossenheit, wie sie immer wieder im Munde geführt wird, kann man in den Zahlen wenig bis ganz wenig finden, und zwar sowohl allgemein gefragt, wir haben ja gestaffelt gefragt, interessieren Sie sich für Politik, kam ein sehr hoher Wert dabei raus und noch ein kleines bisschen höher, wenn ich mich recht erinnere, war dann die spezifischere Frage, interessieren Sie sich für die Landtagswahl? Da kam man, wenn man dann so die beiden Positivkategorien addierte, jeweils über 80% raus, beziehungsweise in die Nähe. So, das heißt also, eigentlich ein sehr guter Befund. Ich interessiere mich dafür und ich interessiere mich auch für die Landtagswahl. Hätte schlimmer kommen können. Und hätte man schlimmer erwarten können, wenn man diesem Klischee der Politikverdrossenheit gefolgt wäre, ist aber offensichtlich in den Köpfen der Menschen im Land so nicht vorhanden.
Das Interesse ist groß, aber auch die Unsicherheit, wem ich denn jetzt meine Stimme geben soll. Also bis zuletzt ja auch die Zahl der Unentschlossenen dann, die wir gefragt haben, wen würden sie denn wählen, wenn Sonntagwahl wäre, blieb ja doch sehr hoch.
Ja.
Und was da bei 80% ja schon
und da gewinnt
spannend ist.
Auch in der Rückschau der Rheinland-Pfalz-Report auch nochmal einen anderen Gebrauchswert. Der war hoch von Anfang an, aber in der Rückschau sieht man eben auch durch die etwas andere Methodik, kann man sich auch mit Blick auf die Landtagswahl das ein oder andere wirklich gut erklären, ob es einem nun gefällt oder nicht. AfD, 19%, hatten wir von Anfang an drin, diesen Wert, egal was man von dem halten mag.
Muss man wirklich sagen.
Die waren bretthart entschieden und so ist es dann auch ausgegangen.
Ja.
Egal was einem diese Zahl jetzt sagen mag oder nicht. Auch wenn man so ans andere Ende der eher kleineren Parteien geht, also da war man auch relativ nah am tatsächlichen Ergebnis.
Freie Wähler, Grüne.
Oder innerhalb dessen, was auch andere Umfragen immer eben als Schwankungsbreite methodisch einfach mitführen. So, bleiben vor allen Dingen CDU und SPD mit der Unentschlossenheit. Und da hat die Verteilung stattgefunden. Bis zum Schluss gab es da offensichtlich Menschen, die sich relativ spät festgelegt haben. Und wenn wir uns an den Wahlabend erinnern, als das Ergebnis dann tatsächlich da war, da gab es ja auch die ein oder andere Überraschung, weil eben Menschen sich erst spät festgelegt haben. Das haben wir alles über die verschiedenen Wellen auch kommen sehen.
Absolut, war so klar, auch von den anderen Instituten ja nicht vorausgesagt worden, muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Wir haben im Rheinland-Pfalz-Report sozusagen offen gefragt, wen möchtet ihr wählen, und haben aber sozusagen als zusätzliche Möglichkeit noch unentschlossen auf dem Zettel gehabt, den es natürlich in der Realität nicht gibt, und insofern lagen verschiedene Parteien eben wirklich auf dem Punkt. Also bei der AfD hatten wir tatsächlich eine punktgenaue Voraussage, und die Unentschlossenen haben sich dann eben auf die beiden großen Parteien CDU und SPD
verteilt. Ich glaube,
verteilt.
Das ist wirklich das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass diese, dass jetzt Wählergruppen wie für die AfD, die waren sehr früh schon festgelegt.
Das ist genau meistens
der Fall.
Also
da war schon sehr früh klar den Wählerinnen und Wählern, dass sie da ihr Kreuz machen werden. Die Unentschlossenen, die haben sich ja nachher aufgeteilt zwischen SPD und CDU, und da hat sich dann letzten Endes dann auch gezeigt, wer im Wahlkampf und in der politischen Stimmung gerade die meiste Dynamik eigentlich entwickeln kann. Das war schon sehr gut, und ich finde, dass das ist so unser beider Eindruck jetzt so, wenn man jetzt heute aus der Perspektive von heute auf diesen Rheinland-Pfalz-Report drauf guckt, sehr viel von dem, was in diesem Rheinland-Pfalz-Report rausgekommen ist, als das, was den Menschen wichtig ist, muss man am Ende sagen, hat der Schnieder auch ganz gut bedient, ne?
Das hat er.
Also das Thema Land, ich komme vom Dorf, erinnere mich an Sätze, die so ähnlich waren, ich paraphrasiere jetzt, da zählt noch das Wort, da gibt man sich noch die Hand, der Ort muss funktionieren, alles andere ist erstmal egal. Also da würde ich sagen, von heute auf den Rheinland-Pfalz-Report betrachtet, hat er da schon sehr viel richtig gemacht.
Vielleicht mal die Frage, Herr Hennemann, Ihre Einschätzung, hat der ehemalige Ministerpräsident Alexander Schweizer zu sehr auf diese Persönlichkeitskarte gespielt? Er hatte ja auch bei uns im Report, was die mögliche Direktwahl angeht, immer die Nase vorn gehabt und hat vielleicht gedacht, Mensch, am Ende biege ich das um, weil ich der Bekanntere bin, weil ich der Beliebtere bin, aber an der Stelle hat es dann eben nicht gereicht.
Ja, ein Stück weit muss es ja mit ihm zu tun haben. Ganz generell, er war der Spitzenkandidat und er hat die Wahl mit einem relativ deutlichen Ergebnis verloren. Also kann er das ja nicht völlig auch von seinen Bekanntheitswerten oder von seinen Persönlichkeitswerten trennen, so hart und harsch das jetzt klingen mag. Aber es ist ja so. Also und darüber hinaus war der Wahlkampf ja auch wirklich sehr, sehr stark mit großem Brennglas auf ihn fokussiert, und das ist dann ganz offensichtlich nicht so nah bei den Leuten gewesen, wie es aus SPD-Sicht hätte sein müssen, um eben die Wahl zu gewinnen, und offensichtlich war eben Gordon Schnieder mit dem ein oder anderen Sound, den er natürlich auch immer als Spitzenkandidat der CDU, aber mit dem ein oder anderen Thema, was er gesetzt hat, näher bei den Leuten. Es gab auch so eine Reaktion in den Hochzeiten des Wahlkampfs, wo man dann eben, alle haben ja Fernsehsender, Zeitungen, Radiostationen, alle haben da auch so ein bisschen so persönlich so Porträts gemacht und gesendet. Und der eine kommt daher, der andere kommt daher, und was macht er denn, was hat er für Hobbys und was macht er gerne und wo verbringt er seinen Urlaub und was man da so versucht, so aus den Kandidaten so rauszukitzeln. Und da kam bei Schnieder auch aber nur so, Gott, ist der langweilig. Mhm. Auch das gab's ja zu hören. Naja.
Vielleicht war es genau das am Ende.
Oder auch. Er hat bei uns ja auch gesagt, die Leute wollten keinen Popstar, die Leute wollten einen Ministerpräsidenten. Jetzt schauen wir mal, ob sie ihn bekommen.
Oder sagen wir, der Rückenwind für die SPD aus Berlin, der war ja nun gar nicht da. Und deshalb hat Alexander
das
Schweizer
kann natürlich
ja auch,
noch dazu.
Auch versucht, die möglichst rauszuhalten, aber es hat am Ende nicht gereicht.
Das
aber
kommt dann
Schnieder
noch dazu.
Hatte ja auch keinen Rückenwind aus Berlin.
Nicht wirklich.
Also, worum es mir geht, ist, wir haben jetzt ja auf den Rheinland-Pfalz-Report drauf geguckt, und die Frage ist ja, was sagt uns das eigentlich so im Ganzen? Und wenn wir nochmal an den Anfang denken, was ist den Menschen eigentlich, welcher Lebensraum ist den Menschen eigentlich wichtig, dann ist es die Region um meinen Ort herum. Das heißt, den Menschen ist schon wichtig, dass das, was um sie herum vorhanden ist, dass das funktioniert. Und Herr Hennemann, Sie haben das in unserem Gespräch, Vorgespräch, als wir uns so drüber gebeugt haben, haben Sie gesagt, ja, die Menschen in Rheinland-Pfalz, die Rheinland-Pfälzerinnen, Rheinland-Pfälzer, die gehen einen Gemeinschaftsvertrag ein. Das fand ich ein total spannendes Bild, weil ich finde, das skizziert das so gut Und darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, da hat einfach Schnieder einen Nerv einfach getroffen, der sich ganz deutlich in diesem Rheinland-Pfalz-Report zeigt.
Ja, also ich lebe gerne hier. Ich trete auch an. Stichwort, ich bin durchaus selber für meine eigene wirtschaftliche Situation durchaus mitverantwortlich. Ich bringe mich ehrenamtlich ein, bin entweder durchaus glücklich oder zumindest tendenziell glücklich. Dann habe ich die Region im Blick, in der ich gerne lebe. Aber der Auftrag an die Politik ist, macht was aus diesem Sound, macht was aus diesem positiven Grundgefühl. Das habe ich so mit diesem Vertragsbegriff versucht zu beschreiben. So, und wenn man dann guckt, Region, dieser Kreis von 50 Kilometern, von dem Sie ja auch schon gesprochen haben, was gehört dazu? Da gehört eine Schule dazu oder Schulen dazu oder für jüngere Kitas mit entsprechenden Betreuungsangeboten. Da gehört irgendwie irgendwo in einigermaßen erreichbarer Nähe ein Krankenhaus dazu. Großes Thema, gerade im Norden des Bundeslandes, wo es nicht gut aussieht an vielen Stellen. Da gehören natürlich Freizeitangebote dazu, ob das Schwimmbäder sind oder anderes. Und da gehört ÖPNV dazu, wo ich keine Angst haben muss, wenn ich da nachts im Dunkeln irgendwo warten muss oder. Also das ist dieser, in An- und Abführung, Vertrag, den die Menschen weiterhin, das sagt der Rheinland-Pfalz-Report ganz klar, bereit sind einzugehen mit der Politik, pauschal gesprochen, macht was draus.
Das ist im Prinzip auch schon ja sowas wie ein Schlusswort. Wir haben die Ergebnisse nochmal zusammengefasst oder Sie haben es gerade nochmal zusammengefasst. Der Auftrag an die Politik, guckt ein bisschen auch mit dem Brennglas auf das Leben der Menschen in den Regionen, ja, denn da spielt sich's am Ende ab.
Und da denke ich an die erste Seite im Asterix-Heft. Also eigentlich,
das gallische Dorf.
Könnte man sagen,
die Lupe.
Ja, genau, an die Lupe. Wenn ihr etwas in diesem Land machen wollt, wenn ihr überlegt, was ist in diesem Land politisch wichtig und wichtig zu machen, dann geht's vor wie im Asterix-Buch und haltet die Lupe mit 50 Kilometer Umkreis über die Dörfer in Rheinland-Pfalz und über die Städte natürlich auch und guckt euch an, passt das da? Ist da ein ÖPNV? Ist der sicher? Das alles, was Sie gerade aufgezählt haben, die Infrastruktur, ist da auch Einzelhandel? Wie kann ich in einem Leben halten? Und dann kann man, glaube ich, sehr viel wirklich bewegen in diesem Land. Weil auch ich glaube, die Menschen sind bereit, was zu geben. Sie nehmen teilweise lange Pendlerwege in Kauf, um dort zu wohnen, wo sie sich niedergelassen haben. Also wenn sie sich einmal entschieden haben, wo sie leben, die Rheinland-Pfälzer, dann leben sie da in der Regel mehr als 10 Jahre. Also da ist einfach ein Commitment vorhanden. Ja, das ist jetzt der Rheinland-Pfälzer ist jetzt nicht gebunden an die Scholle, aber wenn er sich festgelegt hat, dann hat er sich festgelegt.
Er ist treu.
Er ist treu, genau. Und dafür erwartet er, ich glaube, das kann man so formulieren, eine Gegenleistung. Und wenn diese Gegenleistung erfüllt wird, und das sind jetzt auch ein Stück weit Vorschusslorbeeren an die neue Landesregierung, wenn diese Erwartungen erfüllt werden, dann wird das auch gutiert und entsprechend wahrgenommen und wertgeschätzt.
Ja, und unser Job als Journalisten ist es, darauf zu achten, dass die neue Landesregierung aus CDU und SPD ja diese Erwartungen natürlich im Blick hat und möglichst erfüllt. Wir werden, das dürfen wir an dieser Stelle verraten, weitermachen mit dem Rheinland-Pfalz-Report, denn wir wollen weiter schauen, was ja auch die Aufgabe von Medien ist, ob denn die Politik das im Blick hat, Herr Hennemann. Wir machen weiter.
Wir machen auf jeden Fall weiter und die AfD hat das ja genau erkannt. Also das Land als Machtraum, so ist deren Strategie Papier überschrieben. Da steht nicht, wir kapern die Großstädte, von denen es ja, wir haben es eben angedeutet, in Rheinland-Pfalz ja sowieso nicht so furchtbar viele gibt. Und selbst die sind nicht wirklich groß im Vergleich zu anderen Bundesländern. Da steht das Land als Machtraum und was sie da vorhaben, passt auf 3 Seiten. Die sehen den Hebel für sich sehr genau. Ob sie damit Erfolg haben, liegt an allen, die sich um die Menschen im Land bemühen. Das entscheiden die ja Gottlob nicht auch alleine, indem sie mal ein Strategiepapierchen zusammenstellen. Aber wir werden das beobachten.
Die gute Hoffnung ist aber auch die, dass der Rheinland-Pfälzer und die Rheinland-Pfälzerin ja auch selber starkes Engagement an den Tag legt. Und deswegen habe ich ganz gute Hoffnung.
Die Leute gucken sehr genau hin.
Die Leute
die lassen
sehr
sich
genau.
nicht blenden. Das ist die gute Nachricht.
Genau.
Dann sind wir gespannt auf die nächsten Ergebnisse unseres Rheinland-Pfalz-Reports. In wenigen Wochen haben wir dann schon wieder neue Ergebnisse und schauen, wie sich ja die neue Regierung, die neue Landesregierung so schlägt. Bedanke mich recht herzlich, Lars Hennemann, der Chefredakteur der Rheinzeitung. Waren spannende Zahlen, spannende Erkenntnisse. Und Dankeschön, Andreas Holz, Programmchef von RPA1. Das war unser Podcast zum Rheinland-Pfalz-Report. Und ja, wir freuen uns auf weitere spannende Erkenntnisse. Bis bald.